Vielen Dank. Einen schönen guten Morgen. Liebe Freunde, ganz herzlichen Dank. Ist ein besonderes Vorrecht und man ist natürlich auch hin und her gerissen. Worüber soll man sprechen? Schaut, ich war vor 3 Wochen noch in Pakistan und wenn man dort in den Gemeinden erzählt, warum haben wir 4 Evangelien, Matthäus der König, Markus der Knecht, Lukas vollkommene Mensch, Johannes Gott, da staunen die einen an und dann ist man für die schon ein Guru. Und wenn man noch mehr Zusammenhänge aufzeigt, ein Oberguru, in Australien wäre das dann ein Känguru. Und also die Guru-Dimension ist geografisch abhängig. Aber hier habt ihr das ja mit der Muttermilch eingesogen. Ich habe Ihnen noch einen Punkt erklärt, der ist vielleicht doch für einige hier nicht so bekannt, hat nur indirekt mit dem Thema zu tun, warum es ausdrücklich heißt in Johannes 19, Vers 41, es war ein leeres Grab, wo noch nie ein Mensch gelegen hat. Und das hat uns jemand mal erklärt, vor vielen Jahren in Israel, die Juden, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Und sie haben ja alle Tricks und Register gezogen, um den Messias-Anspruch unseres Herrn ausweichen zu können. Und jetzt haben wir in 2. Könige 13 so eine merkwürdige Episode. Da heißt es, als Elisa gestorben war, da fielen dann Rotten der Moabiter ins Land und dann gruben einen Mann zu Trage und schmiss ihn in so ein Grab. Da berührte die Knochen des Elisa und kam lebendig hoch. Lieblingsstelle für den katholischen Reliquienkult. Randbemerkung. Und da hätten jetzt die Rabbiner zur Zeit Jesus sagen können, das hat nichts mit der Auferstehung, mit der Tatsache, dass Jesus von Nazareth der Messias ist, zu tun. Da war ein großer Heiliger von uns beerdigt und uns sagt in Matthäus 27, Vers 52, als er starb, die Gräber taten sich auf und standen auf die Leiber viele Heiligen und kamen in die heilige Stadt. Da waren schon etliche Heilige in Jerusalem beerdigt. Und da hat dieser Jesus von Nazareth die Knochen von einem großen Heiligen von uns berührt und deswegen ist er wieder lebendig geworden. Und damit es keine Möglichkeit gibt, den Messias-Anspruch auszuweichen, heißt es da ausdrücklich, es war ein Grab, wo noch nie ein Mensch gelegen hat. Hier natürlich spreche ich jetzt über ein Thema, das kennt ihr natürlich auch zur Genüge, aber mit Gottes Gnade wollen wir da manches aufgreifen. 1. Mose 22, der Weg nach Golgatha. Und man kann sich als so eine Art Pons Asini Eselsbrücke merken. Es hat jemand mal gesagt, obwohl man bei Zahlen auch zu viel spekulieren kann, aber eine gewisse Zahlensymbolik ist natürlich in der Bibel vorhanden, 22 wäre die Leidenszahl. Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der berühmte Kreuzigungspsalm, Lukas 22, der schreckliche Kampf in Gethsemane. 1. Mose 22, Abraham opfert seinen einzigen Sohn. Und da lesen wir, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach neben Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich 2 Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Auch das ist nichts Neues, wenn ein Wort in der Bibel das erste Mal auftaucht, ist es oft der Schlüssel. Und hier als Verb steht dieses Wort Liebe, opfere deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und da wird uns gezeigt, in einer Zeit, die ihr Liebe ganz neu definiert hat. Es ist richtig schrecklich, wenn man dann sieht, wie dann auch die Liebe Jesu umfunktioniert wird für alle möglichen Entartungen. Aber die Liebe ist unser Motiv und da müssen wir alles stehen lassen und so weiter. Hier wird es definiert. Eine Welt, die in Liebe in erster Linie Sex versteht. Und das heißt gewöhnlich nehmen auf Kosten des anderen. Hier Liebe heißt geben, Nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn mir. Und der Herr bringt das ja dann zu einem gewissen standardmäßigen Höhepunkt in Johannes 15, Vers 13. Niemand hat größere Liebe, denn der, der sein Leben lässt für seine Freunde, ihr seid meine Freunde. Also kann das leicht zitieren, Liebe heißt geben. Und was ist das Größte, das ich geben kann? Mein eigenes Leben, also hier auch dieser wunderbare Gedanke dieses Gottes, der bereit ist, alles zu geben. Für mich ist einer der schönsten Verse der ganzen Bibel, das steht im Alten Testament, wo Gott in Hesekiel 33 sagt, im 11. Vers, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe nicht gefallen am Tode des Gottlosen. Und wollte vielmehr, dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Also ein wunderbarer Satz und ist nicht nur ein schönes Wort, er hat es ja am Kreuz von Golgatha bewiesen. Und da ist natürlich auch die Parallele zu dieser Stimme, die da vom Himmel kam. Man sagt im Hebräischen Bat Kol, eigentlich die Tochter der Stimme. Nach rabbinischer Theologie hat Gott also nach Malachi, der kündigt ja an, den Größten, der kommen soll, den Elia, dass Gott durch kurze Worte redete, und das haben wir auch im Neuen Testament geschildert, und da haben wir bei der Taufe Jesus eine Stimme von Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3,17, Lukas 3,22 steht das. Ja, und in Pakistan konnte ich natürlich fragen, wie oft kommt Maria noch vor in der Bibel? Hier steht es, 1. Mose 22, Vers 2, also 2:2:2 kann man sich leicht merken. Und hier, denke ich, weiß das jeder. Und da steht eben dann nur noch einmal, 2. Chroniker, Kapitel 3, Vers 1. Und Salomo begann das Haus des Herrn zu bauen auf dem Berg Moria, wo der Herr seinem Vater David erschienen war. Und dieser Berg Moria, der hat drei Ausläufer wie die Finger einer verstümmelten Hand, Bethesda, Gareb, Golgatha. Naja, und 2000 Jahre ungefähr nach diesem Ereignis, das wir hier in 1. Mose 22 haben, und jetzt 2000 Jahre zurück, stand auf diesen Ausläufer des Berges Zions ein Kreuz. Und da wurde die Schuld dieser Welt getilgt. Und als Johannes der Täufer Jesus sieht, siehe das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und liebe Freunde, das ist unser eigentliches Proprium. Da wurde das Allergrößte getan. Der Psalmist betet in den Wallfahrtsliedern, Psalm 121, meine Augen sehen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber von den Bergen Jerusalems kam sozusagen mit Ölberg und dann hier mit den Hügeln, mit dem Berg Golgatha, die Errettung. Und dieses Opfer unseres Herrn ist so gewaltig, es reicht aus für die Schuld der ganzen Welt. Und ich kenne teure Geschwister, die glauben wirklich wörtlich der Bibel. Das ist ja eine aussterbende Spezies, besonders in der westlichen Welt, die noch sagen, die Bibel ist irrtumslos. Was war früher normal, das wird heute immer weniger akzeptiert, auch in evangelikalen Kreisen. Und dann kommen so geniale Sätze wie, ja, wir glauben nicht an die Bibel, sondern an den Jesus, der in der Bibel offenbart wird. Das war ja früher undenkbar. Und jetzt mache ich eine Klammer auf. Als Jesus in der Synagoge von Nazareth ist, Lukas 4, und da ward ihm ja der Prophet Jesaja gereicht, so ab Vers 21 lesen wir das, und dann fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das gnädige Jahr des Herrn, also den Armen, dass sie los sein sollen, und die Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Man musste ja in der Synagoge drei Verse lesen, er liest nur die Hälfte. Und was sagt er dann? Dieses Wort ist vor euren Augen erfüllt. Nein, steht nicht da, ist vor euren Ohren erfüllt. Wir haben den Jesus des Wortes, nicht des Auges. Wir können sein Wort und seine Person nicht trennen. Du kannst nicht sagen, ja, ich liebe Jesus, ich glaube an Jesus, aber das mit der Bibel und, wie es heute üblich ist, geht nicht. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der Herr stellt sich und seine Person und sein Wort auf die gleiche Ebene. Und ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Alle Bibelkritik ist Majestätsverbrechen, schleust den falschen Geist ein. Zurück zu diesem Berg Moria. Naja, und dann wissen wir ja, wie dieser Tempel in Flammen aufging. Der Gott der Bibel ist ja nicht mal liberal. Die Juden durften ja nur an einer einzigen Stelle opfern, das war eben Moria, beziehungsweise der Tempelberg, eine Stelle von mehreren, 5. Mose 12, Vers 13, hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an jeder Stätte opferst, 5. Mose 12, Vers 13 und 14, sondern an der Stätte, die der Herr erwählt in einem deiner Stämme, da sollst du Brandopfer opfern und alles tun, was ich dir gebiete. Naja, dann ging dieser Tempel in Flammen auf. Ihr wisst, das war dieser Unglückstag, Tisha B'Av, das war der 9. Tag des Monats Av, das war im Jahre 70 nach Christus bei der Belagerung, bei dem Krieg gegen die Römer, der 30. August 70 nach Christus. Es war genau der gleiche Tag, nicht derselbe Tag, an dem Jahrhunderte vorher, 586 vor Christus, durch die Babylonier der Tempel in Flammen aufging. Das ist so eine merkwürdige Häufung, dieser 9. Tag des Monats Av in der Geschichte der Juden. So wie das deutsche Volk seine merkwürdige Häufung hat mit dem 9. November, den hatten wir ja gestern. 9. November 1918 dankt der Kaiser ab. 9. November 1923, Hitlerputsch, Marsch auf die Feldherrenhalle in München. 9. November 89, Reichskristallnacht. 9. November 1938, Reichskristallnacht, 9. November 1989, die Mauer fällt. Ist es Zufall? Ich weiß es nicht. Ich habe es jedenfalls registriert. Aber das ist ja unglaublich. Wenn man vorausgesagt hätte, am 9. November 1989 wird die Mauer fallen, ja, bis am Abend war nichts. Und dann wird nur angekündigt, es wird neue Reisebestimmungen geben und von der DDR-Führung angekündigt und dann ist dieses Interview und dann wird einfach sozusagen das falsch interpretiert und um 23:45, kurz vor Mitternacht, werden die Tore geöffnet. Das ist unglaublich, wo man denkt jetzt, nein, irgendwas stimmt nicht und es müsste eigentlich Gott handeln und der Herr ist auf dem Plan. Naja, und zurück zu diesem Ereignis, jetzt ist der Tempel zerstört, der Brandopferaltar war zerstört, es blieb ja bei der Suche nach dem Gold kein Stein auf den anderen. Durch die Hitze schmolz ja das Gold und die Römer haben dann eben jeden Stein umgedreht. Die dachten, das sei ein riesiges Bankhaus. Als durch die Hitze die Tempeltore sich auftaten, war alles Gold. Tja, und der Gott der Bibel ist heilig, man kann sich ihm nur über das Blut nahen. Und jetzt muss man sagen, sie haben Eifer um Gott, aber sie haben keinen Zugang zu ihm. Und dann erfüllte sich eine verblüffende Prophetie, auch die ist sicherlich den meisten schon bekannt, aus dem Propheten Hosea im 3. Kapitel. Und Hosea, einer der ältesten Schriftpropheten, und da heißt es in Hosea Kapitel 3, Vers 4, lange Zeit wird Israel sein, die Kinder Israel, ohne König. 2500 Jahrtausende ohne den König. Zedekia, der letzte König Jerusalems. Geblendet. Nach der Zerstörung des Tempels 586 vor Christus. Seitdem kein König mehr. Einmal war ja ein König in ihrer Stadt, in ihren Gassen, Jesus von Nazareth, König der Juden. Und liebe Freunde, auch das ist einigen bekannt, das ist tragisch, wie der Antisemit Pilatus der Wahrheit viel näher war als die, die die Schrift kannten. Und er versuchte, 6-mal Jesus freizubekommen. Und dann fragte sie zum Schluss, soll ich euren König kreuzigen? Und liebe Freunde, das steht ja alles nicht zufällig. Es zeigt einfach die Einstellung des menschlichen Herzens, auch des religiösen Herzens gegenüber der Wahrheit, gegenüber dem lebendigen Gott. Wir leben in einer Zeit, wo ja der Hass gegen unseren Herrn ja immer offensichtlicher wird. Man hat einen König vielleicht enthauptet, aber die Kreuzigung, das war ja die schlimmste, die grauenhafteste Todesart. Das war die Todesart für die Verachteten, die Aussätzigen, für die Sklaven. Ein römischer Bürger durfte ja nicht gekreuzigt werden. Und dann rufen die Hohepriester, lest es nach, Johannes 19, Vers 15, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Also mit anderen Worten, wir sind genauso wie die Welt. Was die Welt macht, machen wir auch. Und da heißt es, da gab ihnen Pilatus Jesus hin, dass er gekreuzigt würde. Da war es vorbei. Und dann hat sie Gott mit der Welt sichtbar gleich gemacht. Vorher waren sie ja das erwählte Volk und hatten die besonderen Grenzen und Landesverheißungen und dann zerstreut unter alle Völker. Und das muss man sich mal vorstellen, das Volk, das gegen die Römer Krieg führte, damit sie den Kaiser nicht dienen, in der Konfrontation mit dem wahrhaftigen Gott, sagen sie, wir haben keinen König, denn den Kaiser. Wir sind genauso wie die Welt. Das ist der Ruf der heutigen Frommen, immer mehr an den Zeitgeist angepasst. Ja, und dass uns dann Gott dahin gibt und wenn ich an Deutschland denke, buchstäblich zertreten lässt, das Volk, das seinen eigenen Untergang noch groß finanzieren soll, dürfen wir uns nicht wundern. Also das sind hochinteressante Lektionen. Zurück zu Hosea 3, Vers 4, lange Zeit ohne König, ohne Obere. Nun ja, das Sinhedrion war dann nach dieser Zeit vorbei, der Hohe Rat bleiben, ohne Opfer. Da steht's, lange Zeit. Und wenn die Bibel sagt lange, dann ist das gewöhnlich Jahrtausende. Du bist gekommen, sagt der Prophet Hesekiel, auf die Berge Israels, die lange Zeit wüst gewesen sind. Und nun ist es herausgeführt aus allen Völkern und wohnen alle sicher. Und von daher, weil einige unseren Herrn unterstellen wollen, er habe auch gemeint, zu seinen Lebzeiten würde das Reich Gottes aufgerichtet. Er sagt ja auch, es stehen etliche hier, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie des Menschensohn kommen sehen in sein Reich. Wird von der modernen Theologie gerne aufgegriffen, seht ihr, das hat sich doch nicht so erfüllt. Das kann man doch nicht wörtlich nehmen und so weiter. Und wir lesen in dem, ja jetzt verrate ich das, ich wollte ja hier über das Himmelreich, über die Himmelreichsgleichnisse predigen. Dann bekam ich eine Mail, nein, das ist schon besetzt durch unseren hochgeschätzten Bruder Norbert Lied. Bitte ein anderes Thema. Wie viele Himmelreichsgleichnisse haben wir bei Matthäus? Also ab Matthäus 13 verändert ja der Herr seine Verkündigung. Und dann haben wir in Matthäus 13 6 Himmelreichsgleichnisse. Und dann insgesamt 10. Und bis auf das zweite und dritte, das gibt es auch bei Markus bzw. Lukas, also hoffentlich nehme ich jetzt nicht zu viele Geheimnisse vorweg von unserem geschätzten Bruder, also ist das 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. nur bei Matthäus. Und das 10. Himmelreichsgleichnis sind die 10 Jungfrauen. Es gibt mehr Gleichnisse, aber nur 10 haben diese Überschrift, He Basileia ton uranon. Bei Markus und Lukas heißt es He Basileia tutiu, also hier das Reich der Himmel und dort das Reich Gottes. Und da wird die Zahl 10 bei den 10 Jungfrauen noch in dieser Weise erwähnt. Und da heißt es, dass der Bräutigam lange ausblieb. Und hoffentlich nehme ich da nicht zu viel vorweg. Bei dem 10. Himmelreichsgleichnis, da geht es überhaupt nicht um die Gemeinde. Die Braut wird überhaupt nicht erwähnt. Aber hoffentlich habe ich jetzt da nicht eine Trümmerspur unseren lieben Bruder hingelegt. Ich muss er da irgendwie zurechtrücken. Also der Herr wusste es. Er sagte, da der Bräutigam lange ausblieb. Ja, und ohne Opfer seit 2 Jahrtausenden. Also das ist eine ganz verblüffende Prophetie. Ohne Steinmal, ohne Ephod, Priesterrock, einzige Religion, die kein Priestertum hat, das Judentum heute, ohne Hausgott, Teraphim. Und tatsächlich, nach dem babylonischen Exil, waren die Juden von Steinmalen und Hausgöttern kuriert. War damals kein Thema zur Zeit Jesu. Und da kann ich eine Episode erzählen von einem Juden in Jerusalem aufgewachsen, war begeistert in der Synagoge. Er sprach ja die Sprache der Propheten, Hebräisch, und studierte Mose und die Propheten. Und dann merkte er, hier gibt es so viele Passagen über das Blut. Und dann fragte er die Rabbiner, die Synagogenvorsteher, wo haben wir das Blut? Es steht ja in 2. Mose 12 nicht, wo ich jemanden sehe, der viel betet oder viel die Tenach, das Gesetz Mose liest, will ich vorübergehen. Wo ich das Blut sehe, will ich vorübergehen. Und da haben die rumgedrückt. Ja, Gott ist derzeit mit seinem Volk unzufrieden. Wir müssen deswegen mehr beten. Oder man zitiert Hosea 6, Vers 6, Barmherzigkeit rühmt sich wieder das Opfer. Und jetzt müssen wir eben viel gute Werke tun, so typisch religiös. Dann können wir Gott vielleicht gnädig stimmen. Aber ihn hat das nicht befriedigt, diese Antworten. Und es war Jahre später, er war auf der Suche. Er ist in Istanbul und dann sieht er eine Synagoge, jüdische Versammlung oder was das war, oder jedenfalls ein Gebäude, jüdische Versammlung, er geht hinein, aber es war eine Versammlung messianischer Juden. Er setzt sich vorne hin und dann schlägt der Prediger die Bibel auf und er liest vor, 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Das saß. Holt sich ein neues Testament. Jesus ist der Messias. Und bekommt Vergebung im Blut des Lammes. Und dann zurück zu 1. Mose 22. Früh am Morgen mit seinen Knechten, seinen Sohn, spaltete Holz zum Brandopfer. Brandopfer heißt eben alles verzehren. Und dann lesen wir Vers 4. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und liebe Freunde, hier haben wir auch den Begriff anbeten. Und hier heißt anbeten wirklich Opfer. Und die wahre Anbetung, die ist verbunden mit Furcht Gottes. Nicht mit Unterhaltung. Und da fragte der brillante indische Apologet Ravi Zacharias, ist die Anbetung ein physisch Exercise, eine körperliche Übung oder eine geistliche? Wo dann immer mehr in unseren Tagen mit diesem Worship-Begriff der Mensch im Mittelpunkt ist und ist Unterhaltung geworden. Es ist eigentlich immer weniger vertikal als mehr horizontal. Ich will anbeten, ich will opfern. Und eben Holz, Brandopfer, alles verzehrt. Und am dritten Tage, und da ist mir folgende Assoziation gekommen, die sage ich jetzt nicht dogmatisch, aber als eine mögliche Parallele. In Lukas 13, Vers 32 und 33, da sagt unser Herr, er sprach zu ihnen, nachdem ihm gesagt wird, dass Herodes Antipas ihn sucht, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tage noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem. Und dann lesen wir in Vers 5, wie die Knechte zurückblieben und Abraham nimmt das Brandopfer und legt es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Jetzt wird uns nicht gesagt, was sich im Herzen dieses Vaters abspielte. Die Bibel in ihrer Nüchternheit, aber auch Heiligkeit schweigt darüber. Aber das war kein leichter Gang. Und dann hat Warren Wiersbe geschrieben, der Abraham sagte, ich und der Knabe wollen allein dorthin gehen, aber da gibt es noch ein größeres Geheimnis, die Einsamkeit des Kreuzes. Der Herr wurde immer einsamer während seiner letzten Stunden auf der Erde. Er war mit seinen 12 Aposteln im Obergemach. Judas verließ ihn und nur noch 11 waren mit ihm. Er nahm die 11 zum Garten Gethsemane, 3 gingen mit ihm in den Garten und schliefen ein. Dann gingen Petrus und Johannes in den Hof des Palastes des Hohepriesters, wo ihn Petrus verleumdete. Zuletzt verließen alle und flohen, er blieb allein zurück. Und haben wir diesen berühmten Ruf, Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hier hat das einzige Mal bei dieser Gelegenheit Jesus seinen Vater als Eli, als Gott angesprochen, so wie eigentlich ein unerlöster Mensch sagt, ach Gott und dergleichen. Er spricht ihn über 100 Mal als Vater an, ich glaube, ja, über 20 Mal mein Vater, aber hier die Trennung, einsam. Und das bewirkt Sünde. Wir leben in einer Zeit der Individualisierung und man spricht von der Singlisierung der Gesellschaft. Wir haben uns von Gott abgenabelt und wir werden immer einsamer. Das ist das Problem geworden. Wie Eugen Roth sagt, damit ihr an Spannung nichts verliert, lebt jeder heute isoliert. Die Einsamkeit des Kreuzes. Und wenn wir angebetet haben, also es verbindet sich mit Opfer. Und wir lesen zum Beispiel, als der Herr den Jüngling zu nahen auferweckt, es kam eine große Furcht über sie. Und dann steht dann das Imperfekt von Doxazo. Und sie priesen Gott. Und Imperfekt im Griechischen ist Durativ, das heißt anhaltet. Das ist echter Worship, echte Anbetung. In Amerika spricht man vom Worship War, vom Anbetungskrieg, weil er die Generationen zerreißt. Das macht nicht der Heilige Geist, er führt uns zusammen. Das ist ein Geist der Gemeinschaft. Er nahm das Holz zum Brandopfer und legte auf seinen Sohn und er trug das Kreuz. Und wie jemand mal sagt, der liebe Seele, wenn jetzt seine Augen gehalten sind, dass du nicht die Parallele siehst zu dem, was geschah auf dem Weg nach Golgatha. Wir lesen Johannes 19, Vers 17, er trug sein Kreuz. Allerdings Matthäus, Markus und Lukas, da heißt es, und sie verurteilten ihn und dann zwangen sie jemanden, der vorüberkam, Simon von Kyrene, sein Kreuz zu tragen. Was stimmt jetzt? Ja, er hat das Kreuz getragen bis außerhalb der Stadt. Und dann haben sie es diesen Simon von Kyrene auf die Schulter gelegt. Also Johannes sagt uns, er trug sein Kreuz, Weg nach Golgatha. Und jetzt in Vers 7 fragt Isaak, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, es ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Und da heißt es in der Antwort des Abrahams, Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird es sicher sehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Er wird sich's ersehen. Und hier eine mögliche Parallele, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 20. Er ist zwar zuvor ersehen, sagt Petrus, also wir sind nicht erkauft mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem teuren Blute Christi, also einem unschuldig unbefleckten Lammes. Er ist zwar ersehen, ehe der Welt grundgelegt ward, aber offenbart am Ende der Zeit um euretwillen. Hier eine der mehreren Stellen, wo die Bibel sagt, die Endzeit ist das erste Kommen. Im Allgemeinen. Gott hat am Ende der Tage zu uns geredet durch den Sohn. Hebräer 1, Vers 2, erstes Kommen. Brauche ich hier nicht groß betonen, aber liebe Freunde, ich komme etwas herum. Es herrscht ja eine Verwirrung. Die Bibel wird immer weniger gekannt. Bei dieser Untersuchung Generation Lobpreis, den Hochreligiösen vorgelegt, 6 Optionen. Was erbaut deinen Glauben am meisten? Und da war vorgelegt Predigt und Gebet, Gemeinschaft, Bibel, Lobpreis. 64% antworteten Lobpreis und die Bibel stand an letzter Stelle. Und manche wissen oder verwechseln Lobpreislieder mit oder deren Strophen mit Bibelsätzen. Und wenn man jetzt den Leuten sagt, kommt in dieser charismatischen Verwirrung, in den letzten Tagen steht da geschrieben, will ich ausgießen meinen Geist und die Söhne und Töchter sollen weissagen, Jünglinge werden Gesichter haben und die Ältesten Träume, ja, das geschieht ja heute, wir leben doch in den letzten Tagen. Nein, das war damals nach jüdischer Zählung und Rechnung. Aber wie gesagt, hier ist das bekannt, trage ich Eulen nach Athen. Und jetzt Vers 9. Und als sie an die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar. Das erinnert natürlich schon an diesen Brandopferaltar, die Schädelstätte. Und legte das Holz darauf, band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht, Jahwe oder Jehova Jireh, der Herr man noch heute sagt, der Berge, auf den der Herr sieht, dieser besondere Blickwinkel. Wir sehen hier Abraham bereit, das größte Opfer zu bringen. Da rief der Engel des Herrn: Abraham, Abraham, auch das ist wahrscheinlich den meisten bekannt. Wir haben 7 Beispiele, wo der Herr die Leute mit doppelten Namen berufen hat. Hier Abraham, Abraham. 4 im Alten Testament, 3 im Neuen. Eine verrate ich noch. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ist auch ein interessantes Bibelstudium, auch nicht zufällig, wo der Herr die nicht ruft nur einmal, sondern eben den Namen doppelt aussprechend. Und da rief der Engel des Herrn, Vers 15, Engel des Herrn, Vers 16, der Herr. Und da merken die Juden, da gibt es jemanden, der hat göttliche Eigenschaften. Der wird wie Gott verehrt und ist doch von Gott getrennt. Und sie konnten das nicht auflösen. Ihr Satz ist ja Schma Israel und Adonai Elohim Echad, der Herr, dein Gott ist einer. Und den Schlüssel gibt uns Johannes. Im Anfang war das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und das Wort war Fleisch und das ist unser Herr. Und das wird hier besonders deutlich gezeigt. Da rief der Engel des Herrn und dann spricht der Herr im Vers 16. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast. Und schaut, hier sehen wir die Stellvertretung. Herr wird sich ein Lamm ersehen, das vollkommene Opfer. Und lasst es mich nochmals sagen, ich habe ja da vorhin angesetzt, ich kenne treue, liebe Geschwister und da sagen, Jesus starb nur für die Auserwählten. Und hier steht jemand, der sagt, nein, Jesus starb für die ganze Welt. Ich kann jeden Menschen sagen, sei noch so ein Scheusal. Jesus starb für dich. Und nochmals, das Blut Jesu reicht aus, um die Schuld dieser ganzen Welt zu tilgen, würden sie Buße tun. Und das soll die Einmalkeit und Größe und ja, Barmherzigkeit Gottes darstellen, der sagt, Gott will, wo es heißt in Timotheusbrief, dass alle Menschen gerettet werden. Und es heißt in 1. Johannesbrief, dass wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus, der gerecht ist. Und eben ein Lösegeld ist für unsere Sünden. Und dann sagt Johannes weiter, nicht aber für uns allein, sondern auch für die ganze Welt. Da steht schwarz auf weiß. Die Stellvertretung, ein ewiger. Einer, der jenseits ist von Raum und Zeit, einer, der sagen kann, ehe denn Abraham ward, bin ich, denn für einen ewigen Gott ist ja unsere Schuld unendlich groß. Und deswegen muss der Herr sagen, in einer Zeit, wo man immer mehr auch über das Kreuzesopfer diskutiert, der Autor dieses Megabestsellers, Die Hütte, Paul Young, in öffentlichen Fernsehdebatten zugegeben, er glaubt nicht an den stellvertretenden Sühnetod Jesu Christi. Hat ein Buch geschrieben, Lies we believe about God, Lügen, die wir an Gott glauben. Und da sagt er ganz offen, es ist eine Lüge, den Menschen zu sagen, dass sie sich bekehren sollen. Der Geist Gottes ist doch in allen Menschen. Also das einmalige Opfer Jesu und jetzt kommt diese wunderbare Verheißung. Und der Engel des Herrn rief abermals von Himmel her: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore der Feinde besitzen, dein Geschlecht soll alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist ein Vers, der hat mich öfters verfolgt. Hier steht, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Man kann auch als Kind Gottes eigene Wege gehen. Und welch ein Segen. Und hier sind wir ja direkt in Römer 8, 31 bis 32, wo es ja heißt, ist Gott für uns, wer mag wider uns sein, der uns des einzigen Sohnes nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wir sollten uns mit ihm nicht alles schenken. Hier haben wir diese Parallele Golgatha und unseren Herrn der Herrlichkeit. Und hier Abraham eigentlich glänzend Höhepunkt seines Lebens. Hier wird er zum Vorbild und er wird zum Vater aller Gläubigen. Er, der siebenmal in Römer 4 Vater genannt wird, obwohl er auch den Sohn des Fleisches bringt. Er hat uns nicht nur den Isaak gebracht, er hat uns auch den Ismael gebracht. Und der ist laut arabischer Tradition der Stammvater der Araber. Und liebe Freunde, wir haben zwei Naturen. Naja, und wenn ich da in Pakistan bin, und wenn man dort verkündigt und die Leute sind angesprochen, ja, dann denken sie, das ist ein großer Heiliger. Und es kamen etliche auf mich zu und wollten, dass ich für sie bete und dass ich womöglich da auch für kranke Leute beten. Wir haben in Indien, haben wir da Frauen in Plastikbeutel Öl angeboten und auch für Rupien, dass ich darüber bete. Sie wollen irgendwo so etwas Sichtbares, das man anrühren kann. Und wenn ich dort sage, ich bin ein großer Heiliger und ich habe meinen alten Adam die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht gesehen und meine Frau ist tausende Kilometer weg, dann kann ich das so sagen. Aber jetzt ist ja meine Frau hier anwesend und Katrin, nicht, du hast doch meinen alten Adam die letzten Jahrzehnte nicht gesehen. Nicht? Und wenn meine Kinder dabei sind, muss ich das noch anders formulieren. Nein, wir haben beide Naturen und Alexander Seibel ist nicht immer Leuten zum Segen geworden. Ich wäre töricht, wenn ich das nicht zugebe. Und wenn man davon sagt, da gibt es nur eines, wahrhaftig sein. Sagt, Herr, so ist es. Und dann hast du den Herrn der Herrlichkeit auf deiner Seite. Wer es der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann kann er dann das noch verwenden und zum Segen setzen. Und ich könnte euch da manche Episode erzählen, aber ich möchte jetzt doch allmählich zur Landung ansetzen. Aber das, und liebe Freunde, mit ein Grund, warum ich das dann aufgegriffen habe, weil 1. Mose 22 kennen wir, da ist wahrscheinlich nicht viel Neues bei euch, aber jetzt unter welchen Voraussetzungen wird dieser Hügel Golgatha, dieser Berg Moria, wie wird der sozusagen gefunden oder entdeckt, bei welchem Ereignis? Wir lesen 1. Chroniker 21, David versündigt sich, er lässt das Volk ziehen. Und da beginnt eine Plage. Und dann kommt dann der Seher gar zu ihm. Dreifache Möglichkeiten. 3 Jahre Hungersnot, 3 Monate Flucht von den Feinden, 3 Tage Pest. Und dann, mir ist Angst und Bange, sagt hier der Mann Gottes David, aber ich möchte lieber die Hand des Herrn fallen. Und dann geht er eben zu diesem Hügel, zu dieser Tenne des Jebusiter Ornans. Und da baute David dem Herrn dort einen Altar. 1. Chroniker 21, 26 bis 28. Und opferte auf dem Brandopfer Dankopfer. Und als er den Herrn anrief, erhörte er ihn durch das Feuer, das von Himmel fiel, auf den Altar mit dem Opfer. Und der Herr gebot dem Engel, dass er sein Schwert in seine Scheide stecke. Damals, als David sah, dass ihn der Herr hatte, auf der Tenne Araunas des Jebusiters und das Opfer dort darbrachte. Und dann konnte er nicht weitergehen, so erschrak er, als er da den Engel des Herrn sieht mit dem gezückten Schwert. Und verwütete die Plage und tötete 70.000 Menschen. Und dann kaufte er ja diese Tenne für 50 Lot Silber und diesen besonderen Opferplatz für 600 Lot Gold, den ganzen Platz. Und liebe Freunde, das ist ein Bild für unsere Situation. Als er opfert auf diesen Brandopfaltar, hört das Gericht auf. Und liebe Freunde, diese Welt steht unter dem Gericht. Darf ich so deutlich sagen, es ist politisch wirklich nicht mehr korrekt. Es ist praktisch ein gezücktes Schwert über uns. Johannes 3, Vers 36, wer den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihn. Wir sind unter dem Zorn Gottes. Deswegen könnte ich mir ja die letzten Haare raufen, wenn ich da lese, auf uns kommen apokalyptische Zustände zu. Und wir stehen vom Weltuntergang. Größte Gefahr aller Zeiten, globale Erwärmung, Kohlendioxid bringt dich um. Ich bin fassungslos. Wenn man die Leute fragt, wie groß ist denn der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre, da kriegt man sonderbare Zahlen. Leute, die ja bescheiden, sagen ja 5%, sagen ja, lieber Bruder, 5%, machst einen tiefen Zug und dann liegst du flach. Ist ein lebenswichtiges Spurengas, 0,038%. Die Termiten produzieren pro Jahr 10-mal mehr Kohlendioxid als alle mehr als 7 Milliarden Menschen. Also, um uns zu schützen, Kampagne gegen die Termiten. Und da werden Milliarden zum Fenster rausgeschmissen. Gottlosen fürchten sich, wo nichts zu fürchten ist. Davor haben sie Angst. Man ist fassungslos. Nein, du bist unter dem Fallbeil Gottes. Schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das steht in meiner Bibel. Nur, das ist passé. Das ist ja diskriminierend. Das ist ja eine Schlachthaustheologie. Und wir haben ja einen Gott, der ja mit allen praktisch versöhnt und nicht richten kann. Und als das Opfer gebracht wird, hört die Plage auf. Dort ist das Gericht weggenommen worden. Bist du zu dem Hügel Golgatha gekommen? Bist du mit Gott versöhnt? Dazu eine Episode. Gerade 9. November 1938, Reichskristallnacht, brannten die Synagogen lichterloh. Und dann begannen ja ab 1944 die großen Flächenbombardements der Alliierten, gerade auch gegen den Ruhrpott, gegen diese Industrieballung. Und dann fielen ja auch diese schrecklichen Phosphorbomben und so weiter. Und ich glaube, es war Wuppertal. Da brannte die ganze Stadt. Lichterloh. Oder Teile. Und wisst ihr, wo dann die Leute hingeflohen sind 1944? In die Synagoge, weil dort schon vorher alles gebrannt hatte und da standen noch die Trümmer und da gab es nichts Brennbares mehr und dort wurden sie verschont. Und das ist das Bild für Golgatha. Dort ist das Fallbeil gefallen über den einzig Unschuldigen und Gerechten, den einzigen, der nie versagt hat. Und dort hat der Zorn Gottes gelodert und dort dürfen wir frei ausgehen von unserer Schuld. Und jetzt schließe ich mit Folgendem ab. Ich habe den Leuten dort in Pakistan gesagt, ich sehe euch ja wahrscheinlich nie mehr. Worüber spreche ich bei euch? Was ist das Wichtigste im Leben? Und diese ganze Atmosphäre dort, wie die dort sich da zusammenfinden und so weiter, es erinnert mich an eine Episode, die hatte stattgefunden am 26. Dezember 2004. Das war der zweite Weihnachtsfeiertag und da war dieser Megatsunami. Ungefähr 300.000 Tote. Und weil das ein Weihnachtsfeiertag war, haben sich die Christen versammelt in einer Kirche an der Ostküste von Sri Lanka. Und da brach aus heiterem Himmel diese Tsunamiwelle herein und hat bis auf den Pastor alle weggerissen. Und ich habe denen dann gesagt, was war dann entscheidend? Die Welle fragt doch nicht, ob du gesund oder krank bist, ob du alt oder jung bist, ob du gebildet oder ungebildet bist, ob du Mann oder Frau bist, sondern bist du mit Gott versöhnt oder bist du verloren? Hast du Vergebung deiner Schuld? Und liebe Freunde, gerade auch die jungen Menschen, wo würdet ihr sein, wenn jetzt so ein Dammbruch wäre, schlagartig? Und nochmals, wir stehen unter diesem Fallbeil. Und nichts ist wichtiger zu wissen, wohin geht die Reise, wenn ich hier abtrete. Der Tod ist doch eine Großmacht. Und liebe Freunde, das habe ich kürzlich erzählt, ein Ort in der Schweiz. Und dann kommt ein Vater auf mich zu und erzählte mir, mein Sohn war am 26. Dezember 2004 in Phuket, an dieser Stelle in Thailand. Dort hat es ja am heftigsten gewütet, diese Tsunamiwelle. Er war dort mit 5 Freunden, sie waren zu 6. Er war der Einzige, der überlebt hat. Kind aus frommem Elternhaus. Und dann bricht diese Welle über ihn, über diese Leute, die da als Freunde zusammen waren, herein. Und er ist im Wasser treibend. Er ruft um Hilfe nach seiner Mutter. Und ganz zum Schluss ruft er um Rettung zu Jesus. Und kaum hat er zu Jesus gerufen, kommt auf einmal eine Tür angeschwemmt. Er klammert sich daran, diese Tür verankert sich in einer Palme. Er klebt daran und dadurch überlebt er als Einziger. Seine Freundin tot. 2 begleitende Ehepaare tot. Und liebe Freunde, Jesus hat ihn gerettet. Und nach wie vor glaubt er nicht an Jesus. Das ist eine theologische Knacknuss. Jesus hat ihn gerettet und er folgt Jesus nicht nach. Ich habe dann dem Vater gesagt und der Mutter, das ist ja schon bewegend, weiterbeten. Und bitte, jungen Leute, ich kenne eure Herzen nicht, aber lasst euch versöhnen mit Gott. Es ist alles bezahlt. Ich war kürzlich in der Nähe von Würzburg, Markt Heidenfeld, und dann fragte ich da den, der die Einleitung machte, junger Kerl, und der humpelte so, 14 Tage vor seiner Hochzeit, ganz schweren Unfall, Schädeltrauma. Ärzte wussten nicht, ob er wieder normal wird, ob er überhaupt überlebt. Da hat Gott auch ein Wunder getan. Ich sag's noch mal, junger Mann und kurz vor der Hochzeit, was brauche ich da Gott? Ich meine, er war gläubig. Und auf einmal total andere Situation. Und dann fragte ich ihn, du, wie lange kann ich predigen? Ja, du darfst über alles predigen, nur nicht über 20 Minuten. Habe ich schon dreifach bald überschritten. Und da habe ich gerade auch in dieser Gemeinde, wo ich am Sonntag, bevor wir dann zurückflogen von Islamabad bzw. Rawalpindi, das war der 20. Oktober, ein Sonntag, da habe ich dann mit Folgendem abgeschlossen, warum wir wissen können, du und ich, dass wir Vergebung der Sünden haben. Ein Gedanke, der mir kostbar ist, aber wahrscheinlich auch den meisten hier nicht unbekannt. Nämlich, dass solange die Priester und Hohepriester ihren Dienst in dem Tempel taten, erst in der Stiftshütte und dann im Tempel, da konnten die sich nicht setzen. Es gab keinen Stuhl in der Stiftshütte oder im Tempel. Da war der Schaubrottisch, da war die Menorah, da war der Räucheraltar. Man konnte sich nicht setzen. Und das kann man ja hier gerade durch mein Beispiel sehr eindrücklich weitersagen. Solange ich hier stehe, Klammer auf, ihr Ärmsten, ist mein Teil nicht abgeschlossen. Endlich setze ich mich, Klammer auf, die Erleichterung und Freude war groß, als man diesen Sprecher los, ist mein Teil vorbei. Und diesen Gedanken greift der Schreiber des Hebräerbriefs auf und sagt uns in Hebräer 10, Vers 11, und das übersetzt Luther im Gegensatz zu Schlachter und zu Elberfelder nicht so wörtlich, da heißt Hebräer 10, 11, und ein jeglicher Priester ist eingesetzt, wörtlich ist damals, steht, dass er alle Tage seinen Dienst tue und oftmals die gleichen Opfer bringe, welche doch nimmer mehr können die Sünden wegnehmen. Also seht ihr, er steht, die gleichen Opfer, keine endgültige Vergebung, unmöglich durch das Blut von Böcken und Kälbern Sünden wegzunehmen. Und jetzt geht er über zu unserem Herrn, dieser aber hat ein Opfer für die Sünden geopfert, sitzt und für immer zur Rechten Gottes. Unser Hohepriester sitzt. Alles bezahlt. Und deswegen darf Alexander Seibel wissen, auch meine Schuld völlig getilgt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Bis zum Sterben kann ich es wissen, dass mein Schuldbrief ist zerrissen. Das Lamm Gottes, welche die Sünde der Welt wegnimmt. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, hab du Dank auch für dieses wunderbare prophetische Buch. Diese Vorschattung von Golgatha, in dieser einmaligen Weise und dieses wahrhaftige Buch, es schildert Abraham nicht nur als Helden. Es werden uns auch Kompromisse geschildert. Du bist der Wahrhaftige, du hast nie versagt. So hab du Dank, du treuer Herr, und ich bitte dich für meine Zuhörer, dass sie wirklich auch wissen, meine Schuld ist getilgt. Es ist alles bezahlt. Das Lamm Gottes hat meine Schuld weggenommen. Amen.